Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres neuen Formats Insight Spirits mit spontanen Aussagen, Eindrücken und Stories zu plötzlich und zufällig ausgewählten spirituellen Themen.
Hallo!
Ja, Camille, du bist auch natürlich dabei und gehst gleich mit dem Zeigefinger mit geschlossenen Augen über eine Liste mit spirituellen Begriffen. Und da, wo dein Zeigefinger landet, das ist gleich unser erstes Thema. Okay, da sehe ich das Wort Gelübde. So, müssen wir gerade kurz hier auf die Seite kommen. Ja, was ist mit dem Wort Gelübde gemeint? Ich habe das in diesem Lexikon der Esoterik, das ich mal angefangen habe zu schreiben, so formuliert damals: ein zu besonderer Leistung oder zur Unterlassung bestimmter Dinge verpflichtendes Versprechen, das aus freiem Entschluss gegeben wird, zum Beispiel beim Eintritt in eine religiöse Gemeinschaft. Ja, mit dem Gelübde ist das so eine Sache, ne? Man weiß ja zum Beispiel, dass katholische Priester keine sexuellen Beziehungen haben dürfen. Und da ist das, glaube ich, soweit ich weiß, Teil des Gelübdes. Das heißt also, man sagt, irgendwas werde ich nie wieder tun oder sozusagen mich bestmöglich dafür einsetzen, dass ich das nie wieder tue, oder auch eine besondere Leistung. Also es gibt auch im Hinduismus gibt es zum Beispiel Yogis, so, die rumlaufen und dann manche stehen auch in so einer bestimmten Körperhaltung sehr lange, ich glaube über Tage, Wochen und Monate, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Das ist dann auch so ein Gelübde, ne? Ich werde in dieser Position verharren für ein Jahr oder so. Also das kann man gar nicht glauben, aber sowas gibt es. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen gebrochenes Verhältnis dazu. Ich frage mich immer, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich habe aber auch Respekt davor gleichzeitig. Ja, ich weiß nicht, wie geht dir das mit diesen solcher Art von Versprechen oder von solchen Dingen?
Dass man quasi bittet, um irgendwo rauszukommen, was man nicht einhalten kann. Das ist das
gemeint. Das ist die Frage. Also das Gelübde würde darin bestehen, dass man das tatsächlich einhält und dadurch an anderer Stelle eine besondere spirituelle Kraft bekommt. Also das ist das, was man dafür bekommt. Es ist im Grunde auch eine Form von Magie, dass man sagt, so, das mache ich jetzt nie, nicht mehr, und dadurch werde ich irgendwie spiritueller oder stärker. Also zum Beispiel, wenn ich weniger Sex habe oder, um es mal direkt zu sagen, das ist ja auch ein häufiges Thema bei Gelübden, übrigens ja auch für Männer ist ja bekannt, dass man zum Beispiel im Moment des Samenergusses auch Energie verliert, dass man sagt, ja, diese Energie möchte ich gar nicht verlieren, die möchte ich behalten und möchte die in spirituelle, feingeistiges Tun sozusagen überführen. Also das wäre ein Beispiel dafür, es gibt noch viele andere.
Zum Beispiel wie ein Verzicht auf Essen.
Das Fasten auch. Wäre dann auch sowas. Ein Gelübde, wenn man sagt, ich werde jetzt 10 Tage lang nichts essen, ist das ein 10-Tage-Gelübde, könnte man sagen, dass es so terminiert ist auf einen gewissen Zeitraum, ich werde so lange nichts essen. Also man entsagt sich einer bestimmten Sache, oder man könnte auch sagen, im Positiven kann man sagen, ich werde jeden Tag 100 Rosenkränze beten oder jeden Tag ein bestimmtes buddhistisches Gebet 100 Mal sagen. Das wäre die andere Seite davon. Also ich werde das immer tun, auf jeden Fall oder sehr, sehr lange. Oder ich werde irgendwas sehr, sehr lange unterlassen, es nicht tun, sozusagen. Mit dem Ziel, dass daraus eine spirituelle Kraft entsteht, die man diesem Denken nach sonst nicht hätte.
Man kann, also bei mir ist es manchmal so mit Zucker, dass ich sage, ich möchte jetzt 2 Wochen keinen Zucker essen und dadurch gewinne ich Kraft und Energie. Und ja, dann, wenn ich das mache, dann schmeckt die Schokolade ganz anders.
Ja, dann danach meinst du, ne? Ja, danach. Ja, genau. Dann ist auch so, dass es auch so ein Sinnesentzug ist und dadurch die Sinne natürlich, wenn die lange was nicht hatten, wieder mehr das wahrnehmen. Manche, die gerne auch Wein trinken zum Beispiel, sagen ja auch dann einmal im Jahr 4, 5, 6 Wochen kein Wein, ne, sag ich mal, und dann ist man mit einem halben Glas auch schon wieder zufrieden und braucht nicht 2. Oder auch vom Geschmack, wie du schon sagst, die Sinne sind ganz, ganz frisch, so erneuert sozusagen, gereinigt, ne, so dadurch. Ja.
Und auch, ich hatte eine Therapeutin gehabt, die hat kein Zucker gegessen und nicht Scharfes gegessen. Also, weil sie sagte, Zucker und Scharfes, das unterdrückt die Gefühle. Also, man isst oft scharf, wenn man nicht fühlen möchte. Und mit dem Zucker auch. Dann schafft man sich in so einen Zustand schneller. Schnelle Gefühle, schnelles das, und dann ist man nicht dabei bei dem Gefühl. Und wenn man Gefühle zulassen will, dann ist das ein Weg, dass man, wenn der Gefühl kommt, oh, ich möchte was Scharfes oder Süßes, dass man das ganz unterlässt und quasi, dass man bei sich und dann, dass man diesen Raum aushält. Fand ich schon mal damals spannend. Also ganz mit dem Scharfen bin ich nicht so mit dem scharfen Essen, aber ich esse auch nicht generell scharf. Aber ab und zu habe ich das von ihr so abgeguckt mit dem Zucker. Verstehe. Sonst, sonst mit Wein oder Zigaretten oder was auch immer, rauchen tue ich gar nicht, aber wenn ich Wein trinke, trinke ich gerne Wein. Ich unterbinde das nicht. Also das ist, sehe ich da kein Problem. Ja. Man muss da eigentlich, aber ich habe jetzt gemerkt, dass es persönlich voll viele Menschen einfach wollen auf Zucker verzichten, auch unsere Generation. Einfach, das ist jetzt irgendwie in und modern.
Der Punkt ist ja auch, dass man das alles auch machen kann ohne Gelübde. Und zwar ohne diesen Aufriss oder dass man da eine eigene Akte für anlegt oder eröffnet, sage ich immer. Ne? Also wenn ich das Thema so groß mache, dass ich da so ein Gelübde oder ein bisschen zum Schwur, das ist ja dann auch schon, da sind wir auch in Bereichen der Spiritualität, die ich nicht mehr wirklich transformativ, also auch finde, wenn man das übertreibt. Ja, ist die Frage, brauche ich das wirklich oder warum mache ich so einen großen Aufriss daraus? Ne? Und bin ich nicht auch hier, um als Mensch meinen Grundimpulsen von Sinnlichkeit folgen zu dürfen? Warum bin ich sonst hier? Ne? So, also muss ich mir alles entsagen oder bestimmte Dinge, auf die ich Lust habe, entsagen, wenn ich das, ich kann das ja auch so. Also warum brauche ich dazu so eine krasse Entscheidung, mit der ich mich selbst deckel?
Das, weißt du, das ist ein bisschen, die Frage. Vielleicht, wenn es zu übertrieben ist, um das Übertriebene zu stillen, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man verschiedene Probleme hat, vielleicht ist das dann gar keine schlechte Idee.
Klar, wenn man das Thema Anhaftung hat oder Sucht oder Abhängigkeit, dass man dann zum Beispiel sagt, diese Sache mache ich jetzt nie wieder oder auf jeden Fall für die nächsten Jahre nicht. Und sich mit einer gewissen Disziplin auch daran zu halten. Das wäre dann, wenn man das in einen spirituellen Zusammenhang bringt, auch schon so etwas wie ein Gelübde. Das ist natürlich manchmal auch, mag das nötig sein. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass, wenn das nötig ist, dass man das dann tut. Aber ich würde sagen, anzustreben ist eine Situation in diesem Leben, in dem ich das eigentlich nicht brauche. Das würde, so würde ich sagen.
Ja. Ich brauche das auch eher weniger.
Es kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel sage, ich habe gestern Wein getrunken, heute trinke ich auch nochmal ein Gläschen, aber morgen Abend habe ich so natürlicherweise auch gar keinen Bock, schon wieder Wein zu trinken. Weil, weiß ich auch nicht, irgendwann merkt man dann jeden Tag, ist es auch ein bisschen viel. Oder mit den Süßigkeiten ist es ja das Gleiche oder so die Menge von Süßigkeiten. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, also für alle Menschen. Wer das jetzt mit Süßigkeiten auslebt, das ist sehr niedrigschwellig, das Problem ist nicht so groß. Bei Rauchen wird schon größer und bei Drogen oder Alkohol oder so wird es immer größer, das Problem, wenn man das dann nicht kann. Ne? So ist es auch manchmal die Frage, wie niedrigschwellig oder auch großschwellig ist das Problem. Je höherschwelliger oder wie man das auch nennen mag, das Problem ist, desto mehr ist es natürlich nötig, eine gewisse Disziplin zu entwickeln, wenn man dieses Thema hat.
Aber es ist auch interessant, das habe ich letztens gelesen, dass wenn man in der Sucht ist, in Alkoholsucht, Rauchsucht oder Drogensucht, da kann man auch nicht spirituell aufsteigen.
Ja, das ist auch, wir sind ein bisschen von dem Grundthema abgekommen. Es ist natürlich anhängig, das Thema, aber im Grunde genommen geht es ja bei der Unterlassung oder bei der Entwicklung von Disziplin, von schlechtem Verhalten erstmal darum, dass man überhaupt in einem guten Zustand bleibt. Das Gelübde geht ja von einem guten Zustand aus und sagt so, und jetzt möchte ich noch mehr, ich möchte was Besonderes erreichen, indem ich etwas völlig lasse, aber nicht, weil es meine Sucht ist. Ja, so. Und ja, deswegen ist die Frage, wozu? Aber, ne, weil als Mensch, der jetzt ein Gelübde macht, habe ich nicht zwangsläufig ein Problem. Ne? Mhm. Sondern ich sage, oh, und jetzt möchte ich noch weiter gehen, aber dann könnte ich einfach sagen, nee, ich bleibe doch locker und warum tue ich das? Aber es ist schon, man kommt da an ein sehr zentrales spirituelles Thema im Gespräch über dieses Thema ran, über das selten gesprochen wird. Es wird auch häufig negiert. Ne? Es wird auch gesagt, diese Zusammenhänge bestehen nicht. Oder manchmal wird sich auch darüber belustigt. Ne?
Wenn einer was nicht macht, was andere machen?
Ja, ja? Zum Beispiel, ja. Ja, es ist ein weites Feld sozusagen. Gelübde ist vor allen Dingen, auch wenn es eine Selbstverpflichtung ist, finde ich ganz okay, wenn ich es jetzt beim Eintritt in eine spirituelle Gemeinschaft allen gegenüber verspreche, dass ich etwas Bestimmtes nie tun würde. Ich kann das verstehen, woher das kommt. Es kann auch einen unterstützen. Mich würde es nicht unterstützen. Mich würde das stören. Ich mag das nicht.
Mich würde vielleicht auch stören.
Ja. Ich weiß nicht, warum ich das gegenüber anderen mich verpflichten muss. Also wenn, dann verpflichte ich mich gegenüber mir selbst. Und selbst das würde ich nicht viel tun. Also klar, man muss seine Grenzen haben und kennen. Aber das ist ja gerade, weil man oft keine Grenzen hat, dass man das so aussprechen muss. Jetzt werde ich das nie wieder. Und das ist ja schon das Problem auch ein bisschen. Weißt du, so.
Wenn man das laut ausspricht, ja, genau. Und sagt, ja. Alle, ja, genau. So und so und so.
Pass dann habe ich es ja offenbar nötig, das zu sagen, ne, oder zu tun. Aber ja, das ganze Thema ist recht komplex. Wir haben interessanterweise doch einige Aspekte hier im Gespräch ein bisschen aufdröseln können. Und ja, war ganz spannend, dass wir das mal erkundet haben. Jetzt machen wir noch ein zweites Thema für heute und dein Zeigefinger landet direkt beim Teufel.
Von Gelübde zu
Teufel. Ja, von Gelübde zu Teufel. Sehr, sehr gut, sehr passend. Nehmen wir bei der anderen Seite, genau. Ja, also erstmal muss man ja sagen, es gibt ja da so verschiedene Formen. Zum Beispiel gibt es den Pan, das ist erstmal nur so eine ursprüngliche Naturkraft, die sich einfach nur äußern möchte. Sowas ist völlig in Ordnung. Dann gibt es verschiedene Begriffe wie Luzifer oder Satan oder Belzebub. Das kann man sich alles im Detail anschauen. Das habe ich jetzt nicht auswendig drauf, aber da müsste ich zu nachschlagen. Aber tatsächlich gibt es da unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, dass Rudolf Steiner in seiner Anthroposophie sehr von dem aramanischen oder arimanischen Prinzip gesprochen hat. Das ist die Verkleidung, in der der Teufel in der heutigen Zeit häufig auftritt. Und das ist das, was wir zum Beispiel in der Technisierung erleben, in der Systematisierung. Also dass das Individuum sich einem kalten, nüchternen System unterordnen muss, was eben so wie zum Beispiel KI oder da, wo wir sie nicht frei nutzen, sondern wo wir immer mehr ihr Sklave werden. Und das wird zum Beispiel aus Steiners Sicht auch als ein teuflisches Prinzip benannt. Ich glaube, er nennt es Ariman. So diese Geschichte, dass man zum Beispiel nur noch eine Nummer ist, ne? Wenn zum Beispiel das käme, wo ich sehr gegen da bin, dass das Bargeld weg wäre. Ne? Mhm. Also das sind so diese Sachen, wo Steiner sagt, das ist so, wie sich heutzutage das Teuflische in so einer Maske zeigt. So von wegen, ach, ist doch toll, das erleichtert dein Leben, ne? Wenn du nur noch die Karte brauchst zum Zahlen. Aber denk mal drüber nach, was das dann in der Folge alles mit sich bringen würde. Ne? Genau so. Und das ist zum Beispiel eine Form. Ansonsten, ich sag mal, was ich hier in das Lexikon geschrieben habe: Archetyp des gefallenen Engels, Personifizierung des Bösen. Ja, ganz spannend ist nämlich, dass der Teufel eigentlich ein gefallener Engel ist. Also ein Engel, der irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt hier mein eigenes Ding machen und nicht mehr immer in direkter Gott untergeordnet sein. Und dann hat er sein eigenes Reich sozusagen gegen Gott errichtet. So, das ist eigentlich das teuflische Prinzip. Und ja, das ist erstmal natürlich nicht so toll, sagen wir mal, oder so im guten Flow. Aber ein bisschen kennen wir das natürlich auch alle, das so mit dem Ego, ne? Wenn das Ego sehr stark wird, dass man immer sagt, so hier zu Hause herrschen jetzt meine Regeln, ne? Also das sind so runtergebrochene Themen, ne, davon, dass man einfach an irgendeiner Stelle auch sagt, jetzt möchte ich das aber mal so haben, wie ich das will. Also wenn man das Thema runterbricht, dann verliert das auch ein bisschen seinen Schrecken. Ansonsten im Tarot ist es so, 15, große Arkana Nummer 15, der Teufel, zeigt auch an, wenn die kommt, die Karte in einer Legung, dass wir mit etwas zu tun haben, was wir nicht sehen, was wir unterdrückt haben, was wir deckeln wollten. Genau das Thema, was wir gerade beim Gelübde hatten. Also irgendwas, wo wir nicht in den Flow kommen können oder wie wir nicht wollen, wie es ist und wo wir etwas unterdrücken. Und dann muss man an der Stelle damit arbeiten, das zu erkennen und das auch ein bisschen zuzulassen, natürlich in der richtigen Weise. Nicht, dass es einen dann wegschwemmt oder völlig überkommt. Ja, das ist natürlich eine der großen Herausforderungen des menschlichen Lebens, ne? Hast du das Thema mal für dich reflektiert?
Interessant finde ich jetzt zuzuhören, dass das über Engel geht. Das war mir nicht so bewusst. Ich dachte, dann Teufel ist eine Figur, die da bösartige Sachen gemacht hat. Aber mir war das nicht, dass es ein gefallener Engel ist. Ich überlege.
Ich glaube, für Lucifer trifft das zu, diese gefallene Engelgeschichte. Ich weiß es gerade nicht, die Definition von Satan. Also diese ganzen Worte haben auch verschiedene Bedeutungen. Eben habe ich das aramanische Prinzip erklärt, bin ich jetzt auch kein Experte darin, aber wenn wir bei der Bedeutung zum Beispiel der Tarotkarte bleiben, da kenne ich mich ganz gut aus, da haben wir dann immer dieses Prinzip, dass man von etwas Sklave ist. Also nicht anders kann, also sich irgendwie so wie so am Nacken gepackt fühlt, so in einer Anhaftung festsitzt, aus der man nicht rauskommt, ne? Das ist so dieses Gefühl, was damit gemeint ist mit dieser Karte. Und man würde aber da rauskommen und man würde dem nicht unterliegen müssen, wenn man sich das genau anguckt, versteht und Dinge in seinem Leben ändert, dass man die in einer gesunden Weise dann leben kann. Dann ist es unnötig, dass man sich da quasi versklaven lässt. Ne? Mhm. Ja, aber das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld, dieses ganze Thema. Und die verschiedenen Religionen gehen auch unterschiedlich damit um. Also im Christlichen wird es ja sehr als Gegenspieler von Gott gesehen, als Widersacher. Mhm. Und in anderen in Naturreligionen wird es eigentlich eher integriert und auch als ein Lebens- und spendendes und lebensbringendes Prinzip verstanden. Also man kann sehr, sehr unterschiedlich damit umgehen und es wird auch sehr unterschiedlich damit umgegangen in den verschiedenen spirituellen Traditionen. Ja, dann haben wir ja heute mal wieder ganz große Themen hier gehabt. Und ja, hier geht es auch nochmal im Tarot, im Teufel, Symbol des animalischen und der niederen menschlichen Triebe, ja, mit dem wir alle konfrontiert sind hier im menschlichen Leben. Und dann ist immer die Frage, wie man damit umgeht.
Deine Frage noch, die sehen anders aus, der Belzebub. Iblis, Lucifer und Satan?
Es sind verschiedene Formen des Widersachers, sage ich mal. Ja, da ich kann das jetzt nicht, stehen hier alle vier drin, die Worte, aber ich muss sagen, dass ich die nicht auswendig jetzt so drauf habe. Ein paar habe ich eben schon erklärt. Also Lucifer, bin ich mir ziemlich sicher, das ist eigentlich ein Lichtbringer, bedeutet in der Übersetzung. Und ist die Frage jetzt, welches Licht und ob da die Motivation eben so ganz richtig ist bei dem, was er tut. Aber ich glaube, dass, wenn ich mich da richtig erinnere, er ursprünglich sogar Gutes wollte. Das ist so ein bisschen wie bei diesem Aleister Crowley. Wir haben ja auch schon mal in anderen Folgen über Tarot gesprochen. Da gibt es zum Beispiel auch diesen Menschen Aleister Crowley, der hat ein Tarot gemacht und da sind eine Menge dunkle Aspekte drin. Aber eigentlich war sein Ziel, die Menschen zu befreien. Allerdings hat er sich dann auch wieder darin verheddert. Und dann ist immer die Frage, wo das alles hinführt. Ne? Und das ist immer so diese Geschichte, wie auch in diesem Gedicht von Goethe, der Zauberlehrling, wo der Meister die heiligen Hallen verlässt und der Zauberlehrling das Haus hütet und dann zu Hause ist und denkt, ach, der Meister ist nicht da, jetzt fange ich mal an, selber mit so ein paar Zaubersprüchen hier rum zu experimentieren, und dann liest er in den Büchern, die er eigentlich noch gar nicht lesen darf, und lässt da die Besen wandern und Wasser schöpfen, und irgendwann dann kann er die nicht mehr anhalten und das ganze Haus wird überschwemmt und er sitzt da drin und denkt, ah, was habe ich getan? Ja. Das ist das Problem, wenn man die Dinge aus den Augen dann verliert und denkt, oh, ich mache mal hier so ein bisschen was, und wo das dann hinführt. Ne? Und ja, kein Mensch kommt völlig darum herum, irgendetwas Sinnvolles zu tun in seinem Leben. Und ja, und die Frage ist, ob man das übertreibt mit Aktionismus, ob man bestimmte Grundsätze hat, denen man folgt, ob man in irgendeiner Form im Rahmen bleiben kann. Man kann auch mal out of the Rahmen sein, out of the box. Aber ja, je mehr man geordnete Systeme und Zusammenhänge verlässt, umso größer wird natürlich die Gefahr, dass man es wie einem dem Zauberlehrling geht in dem Gedicht, dass man dann den Überblick verliert und ja, auch nicht mehr genau weiß, was jetzt als nächstes passiert. Also die KI ist ja das Thema schlechthin in diesem Zusammenhang. Das wird dass ja viel man, diskutiert.
Dass na, wir man, so viel Macht ja, geben, das, was wir nicht wissen, was wir uns steuert und wie uns steuert.
Genau, wir wissen, es wird ja von den Menschen, die die KI, also die künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence, Menschen, die das kreieren, geben ja selber zu, dass nicht mehr genau nachvollziehbar ist, wie die KI zu ihren Schlüssen und Aussagen kommt. Wir können das nicht mehr, also wir haben das Systemische verloren, den systemischen Überblick. Also wir füttern die mit Informationen und dann kommen sie irgendwie zu Schlüssen und es lässt sich aber nicht mehr nachvollziehen, wie. Mhm. Und ja, jetzt deswegen würde ich zum Beispiel sagen, darf man ihr nicht so viel Macht einräumen, weil man überhaupt nicht weiß, wo das hinführt. Man kann natürlich sie konsultieren in Wissensfragen, was toll ist, wenn man fragt, sagt mir alles über das 18. Jahrhundert oder so. Ja, kann man auch sagen, oder welches sind die besten Mittel gegen Krebs, nach wissenschaftlichen Studien gesehen sozusagen. Solche Fragen sind toll, da ist die auch sicherlich ganz toll, die KI. Aber es gibt da nicht aus meiner mehr. Sicht Grenzen. Ja, und die Frage ist, wie viel Macht gibt man ihr? Ich wäre dagegen, ihr Macht einzuräumen. Also es ist ganz interessant. Ich habe mich mit dem Thema ein bisschen befasst und es wurden einmal Menschen gefragt, auch aus dem Techniksektor, die durchaus mit der KI-Entwicklung zu tun haben, jetzt nicht spirituelle Leute, sondern Menschen, die aus diesem Feld sind. Und die wurden gefragt, wann würden sie denn jetzt sagen, dass die KI wirklich, dass man so 100% vertrauen kann darauf, was die sagt. Ja? Und eine ganz spannende Aussage von einer Frau war, die aus diesem Feld ist, die selbst KI mitentwickelt, die sagt, naja, diese KIs, die fabulieren, die konfabulieren, die denken sich manchmal Sachen aus, wenn sie nicht wissen. Ja? Und das ist dann sehr gefährlich, weil man dann nicht weiß, ob das stimmt oder nicht stimmt, was sie sagen. Und sie sagt, ich würde der KI erst trauen, wenn das Überleben der KI von ihren eigenen Aussagen abhängt. Beispiel, wenn ich als Mensch über eine vielbefahrene Straße gehe, wo viel Autoverkehr ist, dann muss ich abschätzen, wie schnell wahrscheinlich ein Auto da ist für die Frage, ob ich losgehe oder nicht. Okay? Mhm. Mein Leben hängt davon ab, sonst werde ich überfahren. Mhm. Das Leben der KI hängt nicht davon ab, was sie sagt. Sie sagt irgendwas und wenn es nicht stimmt, dann ist sie immer noch da.
Ja, da war ja. Erstaunlich, als ich letztens mit meiner Klassenfreundin gesprochen habe, die hier bei Charité als Herzchirurgie arbeitet. Sie sagt, sie arbeitet schon mit einem KI-System, die haben schon so eine Brille und dann schon bald wird es operiert mit dem System. Mhm. Und so schnell hätte ich nicht gedacht. Ich dachte zuerst, dass, wie du sagst, dass man da ein paar Fragen beantworten kann oder dass da vielleicht die ersten Umbrüche bei der Supermarkt sind, wo ein Roboter was hilft oder was sagt, aber nicht, dass es gleich schon sind die 2 Jahre dabei, mit diesen Robotern, KI-Systemen Menschenherzen zu operieren. Das finde ich schon ganz schön krass. Also da geht genau dieser Beispiel Leben und Tod, was du sagst.
Ja.
Und schon arbeiten die mit dem System und es wird demnächst kommen. Also das, was KI-Brille sagt, das tun die dann die Ärzte.
Ja, man muss sich das alles sehr genau angucken. Also in vielen Bereichen ist das sehr hilfreich. Ich denke, dass der entscheidende Punkt immer ist, ob wir das Ruder aus der Hand geben oder nicht. Und ich wäre dagegen, das Ruder aus der Hand zu geben. Also wir müssen
am Ende entscheiden. Ich finde, dass das schon passiert.
Ja. Es passiert schon an einigen Stellen, genau. Und dann gibt es die Befürworter, sagen dann, naja, Menschen sind auch fehlbar. Ne? Also die würden dann sagen, naja gut, es gibt auch ärztliche Kunstfehler. Ne? So, das ist dann immer das Gegenargument. Und damit muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Ne? Also, so, ja, also wenn prozentual gesehen die KI weniger Fehler macht als prozentual den Studien nachgewiesen Menschen, kann man wieder sagen, naja. Ja, aber die Frage ist jetzt bei diesen größeren Geschichten auch, um vielleicht nochmal abschließend, wir waren eigentlich beim Thema Teufel, aber nochmal abschließend auch zu dem Thema KI zu sagen, wurde ein anderer Mensch noch gefragt, was ich eben sagte in dieser Umfrage, ne, wann würden Sie tatsächlich einer KI absolut vertrauen? Und das fand ich auch ganz schön. Ein anderer Mensch, auch aus dem Techniksektor, hat gesagt, naja, wenn ich eine neue Kollegin habe und 3 Monate nicht gemerkt habe, dass sie ein Roboter ist. Dann würde ich übertragen. Das ist gut, oder? Weil, und alles andere davor zeigt einfach, dass es einfach nur nicht ausreichend ist. Ne? Okay, in diesem Sinne denke ich, ist ein guter Schluss vielleicht für diese Folge. Danke für euer Interesse und ja, wie immer, wir freuen uns auch über Spenden, auch kleinere Beträge zur Deckung unserer Kosten auf unser neues PayPal-Konto paypal.me/unserpodcast.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.